willkommen. Wir freuen uns sehr auf eine gemeinsame Stunde mit euch. Kurz zu mir. Mein Name ist Mirko. Ich bin Teil der Obstalsboom-Wegbegleiter. Und ja, wir setzen uns tagtäglich dafür ein, Menschen zu stärken, Menschen und Organisationen auf ihrem Weg zu begleiten. Und ja, wir sind Obstalsboma und blicken gemeinsam auf Entwicklungen in den letzten 15 Jahren zurück und suchen immer wieder Gelegenheiten, Menschen so wie euch heute auch daran an Erfahrungen teilhaben zu lassen, Menschen zu inspirieren und letztlich auch Menschen dabei zu unterstützen, selber einen guten Beitrag zu leisten. Und ja, Bodo und ich, wir bieten dann regelmäßig dazu Dialogformate an, so wie das heute. Nicht nur, um irgendwie in einen Monolog zu gehen, sondern tatsächlich auch, um in einen Erfahrungsaustausch zu kommen. Und vom Ablauf her ist es so, haben wir ganz gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir erstmal sozusagen gemeinsam in einen Dialog gehen, dass wir ein paar Impulse teilen rund um das Thema, was wir uns vorgenommen haben, was ja heute ja einmal Sprache umfasst, in Verbindung auch mit Haltung und Verantwortung. Und genau, und dass wir, nachdem wir dann in einen Dialog gegangen sind, dass ihr dann auch eingeladen seid, dazu Fragen zu stellen, Impulse zu geben, die euch irgendwie in dem Zusammenhang bewegen. Und genau, und die liebe Lisa, auch aus dem Wegbegleiter-Team, wird uns technisch dabei unterstützen, die gerade so nett winkt, gewunken hat. Ja, also wird dann immer so sein, dass ihr die Handheben-Funktion dann dafür nutzen könnt, wenn ihr eine Frage habt, und dann wird Lisa euch jeweils freischalten, damit ihr eure Frage auch stellen könnt. So, bevor wir jetzt anfangen, das hat sich auch schon etabliert, jetzt direkt thematisch einzusteigen, die Einladung, dass wir eine Minute am Anfang in die Stille gehen. Das heißt, einfach mal Kamera aus, Mikrofon, ja, ist sowieso bei euch jetzt aus, also machen wir auch aus, Bodo und ich kurz aus, und dann sehen wir uns in einer Minute in dieser Runde wieder. Bis gleich. Und notfalls auch den Ton, euer Mikro ausmachen, damit ihr nicht die ganze Zeit das Piepen hört. Vielen Dank an euch, dass wir die Stille miteinander teilen konnten. Ja, Bodo, schön, dass wir miteinander ins Gespräch kommen und uns die Zeit miteinander nehmen können. Ich musste mich mit Blick auf das Thema an eine Aussage von dir erinnern, die schon einige Zeit her ist. Da hast du mal gesagt, die Voraussetzung für den kulturellen Wandel bei uns im Unternehmen ist die Bereitschaft der Menschen, Verantwortung zu übernehmen. Jetzt hat uns das Thema Verantwortung ja auch mit Blick auf den Obstalsboom-Weg und die stille Revolution ja immer wieder bewegt. Wie hat sich denn dein Bild mit Blick auf Verantwortung weiterentwickelt? Wie blickst du heute darauf?
Ja, vielen Dank, Mirko. Also das ist mir oder uns ja heute Nachmittag direkt schon einmal begegnet, als wir mit der Geschäftsführerrunde zusammensaßen und Mirko, du den Einstieg gemacht hast mit der Reflexionsrunde, die ja bei euch auch im Team so etabliert ist. Und du hast das Fundament, auf dem das Haus eures Teams stehen darf, mit den drei Vs beschrieben. Einmal hast du über Verantwortung gesprochen, du hast über Vertrauen gesprochen und über Verbundenheit gesprochen. Und ihr seid ja nun ein Team bei uns im Unternehmen, das als Blaupause und Inkarnation des Obstalsboom-Weges, glaube ich, beschrieben werden darf. Und Ich glaube, es sind genau diese drei Werte, um die es geht, um diese kraftvolle Entwicklung überhaupt erst zu ermöglichen. Und Verantwortung, das war einer deiner ersten Gedanken, die du mir auch mit Blick auf die Wegbegleiter beschrieben hast, ist, dass jeder und jeder im Team dazu bereit ist, in die Verantwortung zu gehen. Und die Frage ist ja nur, wie erfährt Verantwortung ihren Ausdruck? Und da fange ich vielleicht mal an, ein Beispiel dafür zu geben, was ich 10.000 Mal pro Tag in Deutschland vermute, wo ich eben heraus interpretieren darf, dass dort nicht die Bereitschaft besteht, Selbstverantwortung zu übernehmen. Einige wenige kennen dieses Beispiel, ich habe das noch gar nicht so häufig verwendet, dass ich Anfang des Jahres in einem Wartebereich eines Krankenhauses saß. Ich wartete auf jemanden, der im OP war, und während ich dort wartete, sah ich vor mir einen Heizungsmonteur, der auf einem großen Hubwagen eine sehr große und schwere Heizung transportierte. Er wollte mit diesem Gefährt und der Heizung in den Fahrstuhl, und also stand er vor diesem Fahrstuhl, während sich die Tür des Fahrstuhls öffnete und heraus trat und rollte ein Mensch mit offensichtlich geistiger Behinderung und einem Rollwagen, auf dem sich medizinisches Gerät befand, aus dem Fahrstuhl heraus an die Seite zum OP und stellte diesen Wagen dort ab. In dem Moment bewegte sich der Heizungsmonteur in Richtung Fahrstuhl, wollte mit seinem Rollwagen und der Heizung in den Fahrstuhl hineinfahren, und was nicht möglich war, weil sich plötzlich die Fahrstuhltür schloss und unter einem Riesengetöse diese Heizung vom Hubwagen auf den steinernen Boden des Krankenhauses krachte und einen Riesenalarm mit sich brachte. In genau diesem Moment, wo das geschah, drehte sich der Heizungsmonteur um zu dem Menschen mit geistiger Behinderung, der an seinem Wagen dort stand mit medizinischem Gerät, und sagte zu ihm: "Hättest du nicht schneller aussteigen können? Wegen dir ist meine Heizung runtergefallen." Ein Bild, eine tatsächliche Geschichte, wie ich sie erlebt habe, oder auch in Restaurants manchmal, wo vielleicht etwas nicht glatt gelaufen ist bei der Reservierung, eine Mitarbeiterin dann sagt zu den Gästen: "Oh, da werde ich meine Kollegin drüber informieren, da ist ihr bestimmt ein Fehler unterlaufen." Also die Frage ist, wie sehr sind wir dazu bereit, in die Verantwortung zu gehen, und wo suchen wir nach Möglichkeiten, die Verantwortung für unser Tun auf andere zu übertragen, um selbst dort aus dem Kreuzfeuer zu kommen? Und diese Frage oder diese Geschichten beschäftigen mich deshalb so sehr, weil das Thema Verantwortung mir im Moment an ganz unterschiedlichen Stellen immer wieder vor Augen geführt wird. Einmal mit Blick auf meine eigene Geschichte. Ich habe Anfang des Jahres die Verantwortung für die Führung des Unternehmens an die Mitarbeiter übertragen. Da geht es dann um Fragestellungen: Wo gebe ich Verantwortung ab? Wo wird Verantwortung übernommen? Und egal, womit ich mich im Laufe eines Tages beschäftige, immer wieder begegnet mir dieser Begriff der Verantwortung und die Frage: Wofür übernehme ich Verantwortung und wofür übernehme ich keine Verantwortung? Und auch in meiner Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Behörden, wie zum Beispiel der Polizei, wurde einmal deutlich, dass das Thema Verantwortung eine ganz entscheidendes Thema ist, auch mit Blick zum Beispiel auf die politische Entwicklung. Also nicht nur innerhalb unseres persönlichen Daseins, innerhalb der Familie, sondern auch innerhalb des Unternehmens und natürlich auch in der gesellschaftlichen Entwicklung stellt sich mir die Frage: Welchen Einfluss hat die Bereitschaft des Einzelnen darauf, dass zum Beispiel so etwas wie eine Demokratie mit Leben gefüllt werden kann? Ist nicht sogar die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, die Voraussetzung dafür, eine Demokratie mit Leben zu füllen. Und diese Fragestellung, die beschäftigen mich und das hat mich dazu bewegt, mich noch mehr mit dem Thema Verantwortung auch auseinanderzusetzen und auch die Frage zu stellen, wie entsteht denn überhaupt Verantwortung? Wie entsteht Verantwortung? Eine kurze Geschichte von zu Hause, die ist doch gar nicht so alt, die ist vom letzten Sonntag tatsächlich. Ich habe dazu in der letzten Woche was gepostet. Da habe ich eine unserer Töchter nach dem Frühstück darauf aufmerksam gemacht, dass das E-Bike während der ganzen Nacht, in der es strömend regnet, draußen stand. Und sie antwortete kurzerhand nur darauf, ja, wieso, was ist das Problem? Du hast das Fahrrad doch auch schon draußen stehen lassen. Wieso sagst du mir das? Und ich antwortete ihr darauf, dass ein Satz aus der Regel des heiligen Benedikt, das sich in einem Kapitel wiederfindet, das lautet, tue das, was sie sagen, aber nicht das, was sie tun. Da guckte sie mich mit ganz großen Augen an, sagte, wie habe ich das zu verstehen? Sag, ja, tue das, was ich sage, aber nicht das, was ich tue. Ist doch relativ einfach. Ne? Also die Frage ist ja, was ist mein Anteil an einer Entwicklung? Wenn ich mich jetzt nur so verhalte, wie andere sich verhalten, wenn du dich ausschließlich an dem Vorbild der Eltern wie mich orientieren würdest, dann müsstest du voraussetzen, dass ich perfekt bin, weil sonst würdest du ja etwas nicht tun. Und ich sage, ich bin nicht perfekt und Vorbild zu sein bedeutet auch nicht perfekt zu sein, sondern Vorbild zu sein bedeutet authentisch zu sein. Das heißt, ich bin fehlerhaft, ich habe auch Fehler, ich mache viele Fehler täglich, aber du bist nicht auf meine Fehler festgelegt. Wenn ich einen Fehler mache, bedeutet das nicht, dass du ihn übernehmen musst, sondern die Frage mit Blick auf das Thema Verantwortung ist, was ist denn mein Anteil? Und ich glaube, das ist die Frage, die Kernfrage, um die es mit Blick auf das Thema Verantwortung geht. Was ist mein Anteil? Lasse ich mich festlegen durch das Verhalten anderer Menschen? Lasse ich mich festlegen durch meine Geschichte? Manche Menschen benutzen ihre Geschichte als Entschuldigung dafür, etwas nicht zu tun. Ja, das heißt also, mit der Frage um die Verantwortung geht es immer um die Frage, was ist mein Anteil an einer Entwicklung? Und werde ich diesem Anteil gerecht? Und dann stellt sich die Frage, wenn ich diesem Anteil nicht gerecht werde, was der Grund dafür sein kann, dass ich diesem Anteil, meinem Anteil, nicht gerecht werde. Das lässt sich relativ leicht herleiten mit die Geschichte, die Entwicklung eines Menschen, ja, die er erfährt durch das, was er erlebt. Wir leben das, was wir erlebt haben. Und aus einer Erfahrung, ja, aus einer Handlung wird eine Erfahrung, aus einer Erfahrung wird eine Einstellung, aus einer Einstellung wird eine Haltung. Beispiel, einige von euch kennen das, auch wieder von uns zu Hause, denn da in der Familie beginnt die Bereitschaft des Menschen in die Verantwortung zu gehen oder eben nicht in die Verantwortung zu gehen. Das Beispiel unserer kleinen Mädchen, die im Garten mit dem Ball gespielt haben. Wir wohnen an einem See, bei uns ist häufig viel Wind, die Mädchen waren am Spielen und der Ball fiel herunter und rollte ins Wasser auf die gegenüberliegende Seite eines Kanals, direkt an eine Wiese, wo riesen Galloway-Rinder standen. Und zu allem Überfluss standen dort nicht nur die Galloway-Rinder, sondern auch ein Landwirt, Mitte 70, kaum noch Zähne im Mund, meist mit nur einem Unterhemd und Gummistiefeln bekleidet und kurzer, dreckiger Hose und auf der Schulter eine Forke. Also kamen die Kinder zu mir und sagten, Papa, 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 unser Ball ist weg, kannst du ihn uns holen? Und ich gab dann die Antwort im Konjunktiv, zur Sprache kommen wir ja später noch, könnte ich, tue ich aber nicht. Und da war das Geschrei natürlich riesengroß, dass der Ball nun verloren sei, auf immer und ewig. Und ich bestätigte das. Ich hole euch den Ball nicht und wenn ihr ihn selbst nicht holt, dann ist dieser Ball weg. Das Geschrei war riesengroß und ich habe gesagt, ich hole auch keinen neuen, der ist einfach weg. Und dann, ja, war das Geschrei riesengroß. Und dann gab ich aber noch eine Ergänzung, aber sage ich, Ich glaube, ich traue euch das zu, ich mute euch das zu und ich traue euch das zu, dass ihr dieses Problem selbst lösen könnt. Und dann war ein kurzes Gespräch zwischen den beiden Mädchen und ein paar Minuten später sah ich dann die kleinere von den beiden mit dem Landwirt an der Hand. Anstatt der Forke über der Schulter hing dort ein Kescher über die Weide entlang der Galloway-Rinder gehen sehen. Und dort waren sie dann und nach ein paar Minuten kamen sie wieder und der Ball war im Kescher-Netz und wieder ein paar Minuten später kam unsere Tochter nach Hause und stand so vor mir mit dem Ball und sagte, siehst du Papa, ich habe den Ball. Also Menschen stärken bedeutet ja bei uns, Menschen abends aufrechter nach Hause zu gehen, als sie morgens gekommen sind. Nicht, weil ich sie aufrichte, sondern weil sie sich selbst an den Herausforderungen aufrichten. Das heißt, sie lernen, die Fähigkeit entwickeln, ihre Probleme selbst zu lösen. Und genau das ist geschehen. Das ist geschehen in diesem Moment. Unsere Tochter hat nicht gelernt, Papa löst mein Problem, sondern unsere Tochter hat gelernt, ich löse mein Problem. Und das ist eine Erfahrung, die, wenn sie sie noch 2, 3, 4 Mal macht, dass sie selbst ihre Probleme lösen kann, sie irgendwann auch die Haltung entwickelt, dass sie verantwortlich dafür ist, ihre Probleme zu lösen und nicht andere Menschen, Lehrer, ja, Politiker, Eltern, wie auch immer. Und das ist eigentlich so der große Faktor im Umgang mit der Verantwortung. Ja, wie gelingt es uns, unsere Mitmenschen darin zu bestärken, dazu zu befähigen, selbst in die Verantwortung zu gehen? Und selbst in die Verantwortung zu gehen, setzt die Fähigkeit voraus, Probleme lösen zu können und zu wollen. Und ich gebe eine zweite Geschichte mit Blick auf unsere Kinder. Was ich eben auch erlebe, ist, wir wohnen nur 500 Meter entfernt von einer Grundschule. Und was ich dort jeden Morgen erlebe, wenn ich mit den Hunden spazieren gehe, ist ein Verkehrschaos, weil verschiedene Eltern sich dazu berufen fühlen, ihre Kinder mit dem Auto in die Schule zu bringen. Und das, obwohl auf dem Dorf kennt man sich, die Kinder teilweise nur 500, 600 Meter von zu Hause entfernt wohnen. Das heißt, auch hier vermitteln die Eltern den Kindern das Gefühl, ganz unbewusst, vielleicht auch aus Bequemlichkeit, vielleicht aus einer Angst heraus, du kannst es nicht. Ich löse dein Problem des Schulweges. Dir passiert nichts. Ich beschütze dich vor all den Gefahren, die das Leben dir liefert. Das heißt also, die Fähigkeit, Probleme zu lösen, setzt voraus, dass ich auch mit Problemen konfrontiert werde. Und wenn ich nicht mit Problemen konfrontiert werde, werde ich auch nicht lernen, wie ich Probleme löse. Und wenn ich nicht Probleme lösen kann, werde ich auch keine Verantwortung übernehmen, weil ich sie ganz automatisch an andere übertrage. Das war die Familie. Und wenn ich jetzt auf das Unternehmen schaue, dann arbeite ich mit einem Professor aus Wien an dem Thema Common Good HRM. Also wie sieht denn eine gemeinnützige Personalarbeit aus? Und auch da kommen wir wieder zu dem Aspekt, ja, welchen Einfluss hat die Führung von Menschen und die Personalarbeit darauf, dass zum Beispiel Menschen lernen, in die Verantwortung zu gehen? Und was für die Kinder, die Eltern sind für viele Mitarbeiter die Führungskräfte. Das sind Vorbilder. Eltern sind auch Vorbilder. Für die Kinder sind Eltern noch bedingungslosere Vorbilder. Aber dieser Führungskraft obliegt ganz unbewusst dieses Bild. Der muss perfekt sein, der macht schon alles richtig. So, und wenn ich ein Problem habe und das nicht lösen kann, dann kann der das für mich lösen oder die das für mich lösen. Und dann geschieht Folgendes, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben sich an ihren Vorgesetzten wenden, mit der Bitte, ein Problem zu lösen. Und ich selbst habe mich jahrelang dabei ertappt, dass ich dann das Gefühl hatte, dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin etwas Gutes zu tun, wenn ich die Antwort gebe auf die Frage, die sie beschäftigt. Und schon lernen die Mitarbeiter, ne, dass sie das Problem nicht selbst lösen müssen. Mittlerweile ist das anders. Mittlerweile kommen Mitarbeiter nicht mehr, weil ich operativ nicht mehr tätig bin, aber sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, ich habe ein Problem. Und meine Antwort war, ja, du hast ein Problem. Und dann versuchen sie, das Problem zu erläutern und zu meinem Problem zu machen. Da habe ich gesagt, du hast nicht verstanden, du hast ein Problem. Und das bleibt deins und du wirst es lösen. Ja? Und das ist eigentlich die Kernaufgabe, auch mit Blick auf Unternehmensführung, Menschenführung, eben die Menschen darin zu befähigen, selbst ihre Probleme zu lösen, selbst Antworten auf die Frage zu finden, die ihnen diese Situation oder aber auch der Mensch, der ihnen gegenüberstellt, gerade stellt. Und wenn wir dem nicht nachkommen, dann haben wir natürlich wieder dazu beigetragen, als Führungskraft, entweder als Führungskraft oder als Eltern, dass Menschen nicht die Fähigkeit entwickeln, eben Probleme selbst zu lösen oder auch eben dann in die Verantwortung zu gehen. Und das ist, glaube ich, für mich so ein ganz entscheidender Einfluss, also was das Unternehmerische angeht, was das Familiäre angeht, das Unternehmerische, und da komme ich auf die nächste Ebene, das Gesellschaftliche. Wenn wir natürlich Menschen um uns herum wissen, die gelernt haben, in der Familie oder im Unternehmen, dass andere meine Probleme lösen und sie haben ein Problem, dann ist die logische Konsequenz daraus, dass sie sich in der Opferrolle wiederfinden. Sie machen andere dafür verantwortlich, dass es ihnen nicht gut geht. Und die schlechte Nachricht für die Menschen, die in der Opferrolle sind, ist, es gibt nur einen Menschen, der dafür verantwortlich ist, seine Probleme zu lösen. Und das bin ich. Und das ist die Fähigkeit, meinen Anteil an der Entwicklung, an meiner Entwicklung und der Entwicklung einer Situation zu erkennen. Wie am Beispiel mit der Tochter und dem Fahrrad. Ja, es gibt Menschen, die machen Fehler. Ich gehöre in jedem Fall dazu. Ich mache auch sehr viele Fehler. Und stellt euch mal vor, um mich herum wären nur Menschen, die dann auch sich erlauben, nur Fehler zu machen, weil ich sie mache. Das wäre schwierig. Ja, also geht es darum, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, ihnen dabei zu helfen, eben ihre Selbstermächtigung, sich ihrer Selbstermächtigung und Mächtigung bewusst zu werden. Und das ist die Aufgabe von Führung. Und viel von dem, worüber ich spreche, findet sich auch im Sprachgebrauch wieder. Ja, wir haben über die Sprache gesprochen. Die Sprache ist das kraftvollste Instrument, machtvollste Instrument, das wir als Mensch tatsächlich, was uns als Mensch geschenkt worden ist. Ja, denn Tiere können ja nun eben nicht so sprechen. Ein Papagei kann vielleicht was nachplappern. Aber es ist ein sehr machtvolles Instrument und ich kann mit meiner Sprache Menschen aufrichten, ich kann sie hinrichten, ich kann Gemeinschaften spalten, ich kann aber auch Gemeinschaften, Menschen miteinander verbinden. Und nur ein Bruchteil unserer Sprache verwenden wir auf unserer Außenwelt, einen viel größeren Teil unserer Sprache verwenden wir im Dialog mit uns selbst. Und die Frage ist, wie sieht denn eine Sprache aus? Wie hört sich denn eine Sprache an, die mein Verantwortungsbewusstsein zum Ausdruck bringt? Joko.
Bevor wir in das Thema Sprache einsteigen, war ja das, was du jetzt vorher gesagt hast, schon unglaublich gehaltvoll. Und ich habe mich, wie du ja vorhin schon erwähnt hast, wir haben ja heute auch den Tag verbracht mit sozusagen in der Geschäftsführungsrunde der Upsalz-Bohm-Gruppe. Und da war ja auch deine Absicht, ja, und für euch jetzt als Teilnehmer, also wir starten immer damit, dass wir erstmal klären, mit welcher Absicht ist eigentlich jeder Einzelne von uns da. Und deine Absicht, Bodo, war ja Bewusstheit schaffen, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt bei all dem, was du so erzählt hast, auch mit Blick auf die Familie, das Unternehmen und auch die Gesellschaft, ja die Opferrolle, ist es ja meiner Wahrnehmung häufig so, dass sich die Menschen darüber ja nicht bewusst sind, ja, dass sie in einer Opferrolle sind. Wo siehst du denn Chancen, damit umzugehen? Ja, und du hast es ja auch in Verbindung gebracht mit dem Wollen. Ja, also ich glaube, dass ja viele Menschen auch gar nicht wirklich an sich arbeiten wollen. Aber wo siehst du Chancen, an der Bewusstheit zu arbeiten, Bewusstheit zu schaffen?
Ja, bevor ich über Chancen spreche, mag ich da erstmal über die Voraussetzung sprechen. Und die hast du ja schon in den drei Vs wieder ganz deutlich abgebildet. Und die Bereitschaft, sich mit dem Thema Verantwortung zu beschäftigen, die Bereitschaft, sich seiner Verantwortung bewusst zu werden, sich darauf aufmerksam machen zu lassen, sich wieder daran erinnern zu lassen, vielleicht an die Momente, wo ich meiner Verantwortung nicht gerecht werde, ist Vertrauen. Also die Frage ist ja, von wem lassen wir uns denn auf etwas aufmerksam machen? Und da braucht es ja schon ein Vertrauen. Das Vertrauen darauf, dass mir gegenüber ein Mensch steht oder sitzt, der es gut mit mir meint, der ein ehrliches Interesse daran hat, dass ich mich als Mensch entwickle, dass ich wachse. Ja, wenn ich über diese Themen Verantwortung spreche, dann klar kann ich nur auch auf Scott Peck zurückkommen und das Buch Der wunderbare Weg, wo es ja darum diese weltberühmte Aussage geht, das Leben ist schwierig. Ja, und es eben um die Fähigkeit geht, diese Schwierigkeiten, die wir häufig Problem nennen, tatsächlich auch lösen zu können. Und das, was uns dabei hilft, sagt er, ist eben Liebe. Was beschreibt die Liebe? Liebe ist einfach der Wille, ja, meinem Nächsten dabei zu helfen, als Mensch zu wachsen. Das erleben wir als Eltern. Ich habe dieses Bedürfnis, diese Sehnsucht danach, dass die Kinder wachsen, bestenfalls aus dem Kreis der Familie in die Unabhängigkeit hineinwachsen, eigenständig werden. Und dahin geht mein ganzes Bestreben. Und ich glaube, dass das die Voraussetzung ist, ein Vertrauen, das aus einer Liebe heraus entsteht, dem Menschen gegenüber, dem tiefen Willen, meinem Mitmenschen dabei zu unterstützen, eben abends aufrechter nach Hause zu gehen, als sie morgens gekommen sind. Also die Art und Weise, wie sich das ausdrückt, Liebe zum Ausdruck gebracht werden kann, ist zum Beispiel eine Zumutung zu sein. Ja, eben nicht aus einer Liebe heraus zu versuchen, den Menschen zu schützen, sondern aus einer tiefen Liebe heraus den Menschen etwas zuzumuten, in der Hoffnung darauf, dass dieser Mensch erwachsen wird, sie wird erwachsen. Und was braucht es denn von meinem Kind? Was braucht es von meinem Kind, dass das so darauf reagiert, wie es reagiert hat auf die Zumutung? Liebes Kind, du schaffst das schon. Wenn du weißt, wer hinter dir steht, ist es egal, was vor dir liegt. Also das Kind hat ein tiefes Vertrauen darauf, dass wenn ich dem Kind sage, du schaffst das schon, dass dem Kind nichts passieren kann. Es erfährt keine Konsequenz, keine Sanktion, keine Schläge, keine Kündigung, sondern ich erlaube es dir und ich mute es dir zu, dich auszuprobieren. Nicht Fehlerkultur. Ja, das habe ich auch schon mal als Sprache. Ja, Fehlerkultur ist Bullshit. Der Begriff Fehler ist so negativ konnotiert in uns als inneres Bild, dass wir noch so viel über Fehlerkultur sprechen können. Kein Mensch wird auf der Ebene des Unterbewusstseins das positiv konnotieren. Er wird immer versuchen, Fehler zu vermeiden, weil er Zeit seines Lebens negative Konsequenzen im Umgang mit Fehlern erlebt hat. Also es geht darum, etwas auszuprobieren, den Menschen etwas zuzumuten, den Menschen auszuprobieren, aber das werden sie nur tun, wenn sie mir vertrauen. Und mir vertrauen werden nur Menschen, wenn ich mir selbst vertraue. Wenn ich nicht selbst meiner Angst um mich greifen lasse. Das sage ich auch ganz gerne mit Blick auf die Eltern und die Schüler. Wenn der Schatten der Eltern den Kindern die Sonne zum Wachsen nimmt. Und Schatten ist eben das, was ich als Angst beschreiben würde. Meine Angst, das kann... Wenn ich über Liebe spreche, dann gibt es einmal diese bedingungslose Liebe, diese Liebe, die sich dafür einsetzt, dass Menschen wächst. Aber Liebe kommt auch manchmal anders daher. Zum Beispiel aus einer Bedürftigkeit heraus tue ich etwas und dann habe ich eine Nebenabsicht. Dann tue ich etwas, das verkleidet sich als Liebe und setzt sich dafür ein, dass jemand sich entwickelt. Aber letztendlich geht es doch nur darum, dass ich etwas zurückbekomme. Oder auch Angst, ja, die verkleidet sich manchmal als Liebe. Aus der Angst heraus, etwas nicht zu erleiden, tue ich plötzlich etwas in Richtung der anderen Menschen. Das spürt man. Es geht wirklich, glaube ich, um Liebe und Vertrauen als Voraussetzung dafür, dass Menschen die Bereitschaft entwickeln, wirklich in die Verantwortung zu gehen.
Würdest du sagen, dass Liebe etwas ist, was aus dem Vertrauen wachsen kann und aus der Angst heraus die Angst heraus oder die Angst eher zu einer Abhängigkeit führen kann?
Ja, die Angst, also eine als Liebe verkleidete Angst ist immer eine Abhängigkeit. Also ich will ein Beispiel geben, dass ich tue etwas Gutes mit der Nebenabsicht, etwas dafür zu bekommen. Und wenn ich nur was gebe, weil ich etwas brauche, dann kommt dieses Geben als verkleidete Liebe daher, aber die Nebenabsicht dieses Tun ist, ich bekomme etwas zurück. Also da macht mir jemand den Garten und ich gebe keine Resonanz darauf und dann ist dieser Mensch beleidigt, weil er keine Dankbarkeit erfährt für das, was er getan hat. Ja, das ist eine als Liebe verkleidete Angst oder als eine als Liebe verkleidete Bedürftigkeit, ja, die dort entsteht. Ich bin also nicht bedingungslos, sondern es ist eine bedingte Liebe. Und diese bedingte Liebe ist ja auch das, was wir in unserer Geschichte immer wieder erfahren haben. Liebe für Leistung zum Beispiel. Ja, Liebe für Leistung heißt, wenn du gute Noten schreibst, dann liebe ich dich. Und wenn du keine Noten schreibst, dann ja, ignoriere ich dich vielleicht für den Moment. Und das lernen wir natürlich. Und dann entsteht plötzlich so eine Liebe, die bedingt ist. Und das lernen wir dann. Also ja, Erfahrung, Einstellung, Haltung, dann entsteht das und dann haben wir das gelernt und wir leben das, was wir erlebt haben und dann reproduziert sich das. Und dann ist es schwer, dass daraus dann Vertrauen entsteht. Weil Vertrauen, da geht es eben nicht um diese Bedingung. Ich werde ja auch ganz häufig gefragt, wieso kannst du noch vertrauen, nachdem dein bester Freund dich an den Tod verkauft hat im Rahmen der Entführung. Ich sage, ja, ich kann noch viel mehr vertrauen, aber ich habe eben nicht das Vertrauen in das Verhalten eines Menschen, das wäre auf Sand gebaut, sondern ich habe das Vertrauen darauf, dass aus dem Verhalten eines Menschen, egal was es hervorbringt, für mich die Möglichkeit entsteht zu wachsen. Das ist ein großer Unterschied, das ist eine ganz andere Ebene. Ja, und das kann ich natürlich nur verstehen, wenn mir das Leben immer wieder Möglichkeiten schenkt, in denen ich das erfahren darf. Oder meine Eltern oder die Führungskräfte den Menschen Möglichkeiten geben, das zu erfahren. Du machst es mit deinem Team ja auch. Also ich habe dir letzte Woche, als ich an der FH in Salzburg war, einen Spitznamen gegeben, nämlich Iceman. Ja, also wir haben gerade heute über deine Wim Hof Cold Water Challenge mit deinem 5 Grad Kältebecken gesprochen. Das hast du ja für dich kennengelernt und du liebst es. Aber du liebst es ja nicht nur im tatsächlichen Sinne der Praxis, zumindest was das Wasserbecken angeht, sondern auch deine Mitarbeiter wissen, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, dass wenn sie Teil deines Teams werden, dann müssen sie sich dazu bereit erklären, bedingungslos und ohne Gegenwehr in Anführungsstrichen bereit zu sein, ins kalte Wasser zu springen. Und das tun sie deshalb mit ganz großer Leidenschaft, weil sie wissen, dass sie an diesem Sprung ins kalte Wasser wachsen werden. Und es nicht um Nebenansichten deinerseits geht, dass sie jetzt ein Lückenfüller sind und dafür vielleicht den Umsatz weiter generieren, der sonst verloren gegangen wäre, sondern sie wissen, dass du ihnen etwas zumutest. Du bist nämlich genauso eine Zumutung wie ich als Iceman und schubst deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter permanent ins kalte Wasser. Und da gibt es ja hanebüchene Geschichten, die über dich und den Umgang mit den Mitarbeitern erzählt werden. Aber trotz aller Zumutung, die du für diese Menschen bist, sind sie im Nachhinein unglaublich dankbar dafür, weil sie dadurch, dass du ihnen etwas zugemutet hast, als Mensch sie stark hast entwickeln lassen. Und wenn ich auf das Team der Wegbegleiter schaue, ich habe das vorhin gesagt, ist das die Blaupause. Das sind die unter kulturellen und Persönlichkeitsaspekten am weitest entwickelsten Menschen bei uns in der Unternehmensgruppe. Das kommt ja durch diesen Sprung ins kalte Wasser. Und das machen sie nur, weil sie dir vertrauen. Weil sie wissen, du führst nichts Böses im Schilde, keine Nebenabsicht, sondern du hast ein ehrliches Interesse daran, dass dein Team wächst.
Ja, ich lasse das mal kurz wirken, was du jetzt gerade alles gesagt hast. Ja, das stimmt, weil du hast ja, als du vorhin auch schon über Haltung gesprochen hast, oder wir haben ja auch das Thema heute im Kontext von Selbstführung gestellt, und weil eben ganz klar auch die Überzeugung ist, dass ich nur anfange, wirklich Verantwortung zu übernehmen und ins Vertrauen gehe, wenn ich auch die Bereitschaft habe, die eigene Komfortzone zu verlassen. Ja, und das ist ja eben auch die menschliche Eigenschaft, dass Menschen es eben häufig gerne bequem haben und so die mollig warme Decke um sich legen und es natürlich dann eine große Herausforderung ist, den inneren Schweinehund zu überwinden und gleichzeitig die Erfahrung, dass ich das auch üben kann. Und du hast jetzt ja über Wim Hof und so weiter gesprochen, ja, also kaltes Wasser im eigentlichen Sinne. Und das hilft mir auch dabei, dieses Komfortzone verlassen immer wieder zu üben. Ja, also ein Ritual daraus zu entwickeln. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Rituale, die ein Mensch für sich entwickeln kann und die auch in einem Team entwickelt werden können.
Ja, und da, du sagst etwas sehr Wichtiges. Es geht nicht darum, das zu können, sondern es geht um die Bereitschaft, es immer wieder zu üben, immer wieder zu lernen. Und da bin ich auch schnell bei Graf Dürkheim, der ja sagt, den Alltag als Übung zu verstehen. Also wie können wir den Alltag als Übung dafür verstehen, immer wieder in die Verantwortung zu gehen? So, und das ist in der Begegnung mit Menschen ganz relevant. Also wie begegne ich meinen Mitmenschen? Ja, löse ich aus falsch verstandener Liebe oder um sie zu schützen, ihre Probleme, ja, dann gehe ich genau einen Schritt entgegengesetzt der Richtung, über die wir gerade sprechen, oder mute ich ihnen etwas zu, vielleicht sogar temporär auch mal im übertragenen Sinne Ungemütlichkeit und Schmerzen, wo sie wirklich in Kälte, wo sie hindurch müssen, um letztendlich daran zu wachsen. Also Einfluss auf Verantwortung hat in jedem Fall erstmal meine Begegnung. Aber es gibt noch zwei Aspekte, die sich gar nicht so sehr auf die Begegnung beziehen, sondern auf den Kontext beziehen. Also welcher Kontext fördert denn die Fähigkeit, in die Verantwortung zu gehen? Denn es geht nicht nur um den Willen, es geht auch um die Fähigkeit. Eine Möglichkeit ist immer nur dann eine Möglichkeit, wenn ich auch die Fähigkeit besitze, sie zu verwirklichen. Allein der Wille reicht manchmal nicht, sondern ich brauche eine Fähigkeit. Und dort sehe ich aktuell in der Entwicklung, in Unternehmen, aber auch gesellschaftlich, dass wir diese Fähigkeit, Probleme lösen zu können, immer mehr verlieren. Einmal historisch bedingt durch unsere Art der Domestizierung, also Helikopterdasein der Eltern, Führungskräfte, die selbst immer alle Entscheidungen treffen müssen, etc. pp. Dann sehe ich aber auch systemisch eine große Herausforderung, das haben wir selbst erlebt, das ist die Bürokratisierung. Also bedingt durch German Angst werden Systeme erstellt, die der Angst der Menschen in der Form begegnen, dass es nicht mehr auf den Einzelnen ankommt, weil das System sorgt schon dafür, dass es vernünftig funktioniert. Qualitätsmanagement zum Beispiel, da darf die Qualität aufrechterhalten werden, unabhängig jetzt von einem einzelnen Menschen. So, das heißt, das System übernimmt die Verantwortung, ein Zertifikat übernimmt die Verantwortung. Ja, also ich übertrage die Verantwortung lieber auf ein Audit und ein Zertifikat, als selbst dort in die Verantwortung zu gehen. Und im bürokratischen System, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Bankmitarbeiterin, die war irgendwie ganz ernüchtert darüber, dass wenn sie ein Problem hat, dann rauscht die dort irgendwie rein, bekommt ein Ticket, dann wird es registriert. Und es ist gar nicht mehr möglich, im zwischenmenschlichen Gespräch jetzt diese Herausforderung dort zu meistern, weil dieses System, in dem diese Verfahren im Bankensystem laufen, die sind so standardisiert, dass bei dem einzelnen Mitarbeiter, der einzelnen Mitarbeiterin in der Bank überhaupt gar nicht mehr der Bedarf entsteht, überhaupt in die Verantwortung zu gehen. Ich fütter das System, ich fütter die Daten in das System und an dem Ergebnis habe ich mich zu orientieren. Mein menschlicher Geist, mein Empfinden vielleicht völlig dagegen spricht, das persönliche Gespräch hat überhaupt keine Bedeutung mehr in dieser Sphäre, weil es werden Zahlen, Daten, Fakten eingegeben, da gibt es ein Ergebnis und fertig. Also, das habe ich bei uns selbst im Unternehmen erlebt. Meine Angst, ja, meine Angst hat ja vor 15 Jahren Ausdruck erfahren durch eine Form der Bürokratisierung, der Einführung eines Managementsystems, was den Menschen die Möglichkeit genommen hat, selbst in die Verantwortung zu gehen. Da ging es dann mehr darum, gute Audits zu bewerkstelligen, als wirklich etwas Sinnvolles zu tun. Und das Zweite kommt jetzt, das beschleunigt das nochmal. Das wird jeder von uns vielleicht schon nicht bewusst wahrgenommen haben, aber wenn wir darüber nachdenken, wird uns das bewusst. Das ist die KI. Also wie viel unserer Probleme, die wir haben, übertragen wir derzeit auf die KI mit der Bitte, sie zu lösen. Und wenn es das Formulieren eines guten Briefes ist. Ja, also wir bitten die KI über Prompts, Aufgaben zu übernehmen, für die wir uns zu bequem sind, die uns zu komplex sind, wo wir nicht mehr durchsteigen. Und die KI löst dann auf Grundlage unserer Prompts die Probleme, die wir haben. Und mit jeder Problemlösung, die über die KI tatsächlich entsteht, verlernen wir wieder ein Stück, ja, und verlieren Fähigkeit darin, selbst Probleme zu lösen. Und das ist anspruchsvoll. Das heißt, die Frage ist, was denn im Alltag fördert denn noch die Fähigkeit, unsere Fähigkeit, selbst Probleme zu lösen? Im Moment läuft technisch, aber auch kontextspezifisch, strukturell in den Unternehmen alles entgegen der Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen Menschen, selbst in die Verantwortung zu gehen. Und dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem, das sich irgendwann auch in irgendwelchen Wahlen zum Ausdruck bringt, weil dann lösen die Politiker mein Problem. Und wenn die Politiker nicht die Probleme lösen, die ich habe, dann suche ich mit die Politiker, die mir versprechen, die Probleme zu lösen, die ich habe. Ob sie es dann tun oder nicht, ist eine andere Frage. Und das ist das, was wir gerade erleben bei den jungen Leuten. Ja, das ist ganz ausgeprägt, ist das gerade. Die müssen jetzt meine Probleme lösen. Ich kann es nicht. Also ist das unsere Verantwortung und da kann sich jeder an die eigene Nase fassen, welchen Anteil habe ich ganz persönlich daran, dass die Menschen in meinem Umfeld wieder die Fähigkeit entwickeln, Probleme selbst zu lösen.
Um noch einmal den Schwenk zu schaffen, bevor wir gleich nochmal zu Fragen einladen, gerade das, was du gerade zuletzt beschrieben hast, und auch die Nutzung von KI hat ja auch viel mit Sprache zu tun, ja? Also wie kann denn gerade das, ja, dieses Stärken sich auch in Sprache zeigen, um noch ein paar Worte auch über Sprache zu verlieren in dem
Ja,
Zusammenhang?
also vielleicht mal zur KI. Also ich glaube, dass die KI in jedem Fall sehr viele Chancen bietet, zum Beispiel in dem sprachlichen Kontext unter Formulierung von Aufträgen. Ne? Also viele degressive Entwicklungen sind ja die Folge von nicht klaren Aufträgen und Missverständnissen. Und ich kann mich über die Fähigkeit, Prompts zu entwickeln, natürlich immer klarer auch ausdrücken. Das ist schon eine große Chance, wenn ich es als solches verwende. Aber mit Blick auf die Sprache, unsere Sprache verrät uns und da sind wir wieder, werden wir wieder auf uns selbst und unsere Entwicklung zurückgeworfen. Und mir ist dabei auch wichtig, das gar nicht bewertend oder verurteilend zu beschreiben, sondern es geht mir mehr darum, das zu verstehen, als das zu bewerten. Dann komme ich auf die Sprache, auf die Muttersprache. Also wie wir das leben, was wir erlebt haben, sprechen wir auch das, was wir gehört haben. Und diese Sprache reproduziert sich über mehrere Generationen. Ja, das ist transgenerational, die wird immer weitergegeben. Und wenn wir jetzt mal einen Sprachbereich nehmen, das unbestimmte Personalpronomen Mann zum Beispiel, dann findet die häufige Verwendung dieses unbestimmten Personalpronomen Mann seinen Ursprung in der NS-Zeit, wo dann mit auch stilistischen und sprachlichen Mitteln dazu beigetragen wurde, dass die Menschen ihr persönliches Handeln unter den Deckmantel der Allgemeinheit stellen. Man macht das so, heißt das dann. Und wenn ich jetzt vielleicht etwas vor meinem persönlichen Hintergrund als moralisch verwerflich empfinde und ich komme in eine Gemeinschaft, die das nicht so sieht und dann gesagt wird, hier macht man das so, dann bin ich leichter zu beugen, ja, als wenn ich mich dem nicht unterordne. Also ich sage, ich habe meine Vorstellung vor dem Hintergrund meiner Geschichte und mir ist das egal, ob man das so macht, ich stehe für etwas ein. Und dieses unbestimmte Personalpronomen, wenn wir uns das anschauen, es gibt da Bücher, das Wörterbuch eines Unmenschen zum Beispiel, wo verschiedene Reden auch von Führungspersonen in der NS-Zeit aufgeführt worden sind, dann ist das ganz systematisch dort eingeführt worden, nämlich um die Menschen zu entmündigen, zu entmachten und ihr Handeln also gefügig zu machen, unter den Deckmantel einer Allgemeinheit zu stellen. Und dann, wir brauchen uns nur umhören in unserem Umfeld. Ja, wie häufig hört ihr das unbestimmte Personalpronomen Mann, wenn sich jemand selbst meint? Dann heißt ja, man macht das so, man macht das da, man macht das hier. Und das ist nur Ausdruck einer Sprache, die wir gehört haben aus den vorherigen Generationen. Und wir sind uns dieser Sprache nicht bewusst. Aber diese Sprache hat Einfluss auf die Art und Weise, wie wir denken und sprechen. Also wir verlieren an Halt und versuchen im Außen Halt zu finden. Und dann haben wir schon wieder dieses Vakuum. Also das ist rein sprachlich. Und wir haben ja diese Entwicklung bei uns im Unternehmen erlebt, wo Menschen diesen Transfer geschafft haben vom unbestimmten Personalpronomen Mann, wenn sie sich selbst meinen, hin zu Ich. Und die Folge war nicht nur die Veränderung eines Wortes, sondern die Folge war, dass sie sich darüber im Klaren werden mussten, bevor sie Ich sagen, wofür sie stehen. Und das wusste ich vorher gar nicht. Aber egal. Auf mich kommt es ja nicht an, ne? Ich bin ja nicht wichtig. Man macht das so. Und das fand ich ganz faszinierend, ne? Also eben über die Sprache. Entwicklung der Sprache allein kann ich meine Bereitschaft und auch die Fähigkeit, in die Verantwortung zu gehen, genauso trainieren. Weil ich dann über diesen Selbstreflexionsprozess mir Fragen beantworten musste, die ich mir vorher nicht beantwortet habe, die aber eine klare Position voraussetzen, damit ich das Wort ich nutzen kann.
Ja, danke dir. Ich möchte gerne die Einladung aussprechen, in die Runde Fragen zu stellen, wenn sich Fragen ergeben, genau die Hand zu heben, damit wir ja noch die Zeit gemeinsam nutzen können, in den Dialog zu kommen. Und ich sehe eine Handmeldung von Marianne. Dann solltest du in der Lage sein, Marianne, dich auch per Ton reinzuschalten. Genau, einfach dein Mikrofon anmachen und dann kannst du deine Frage gerne stellen. Ja, das scheint noch nicht zu klappen. Ja, Bodo, ich kann ja eine Frage, die wurde vorhin im Chat gestellt. Du hast natürlich schon einiges dazu. Ja, Marianne, dann stell deine Frage auch gerne in den Chat, wenn du magst. Es gab eine Frage vorhin, als du über Liebe gesprochen hast. Das war die Frage, was ist Liebe für dich? Ja, du hast natürlich auch schon einiges zur bedingten Liebe gesagt. Magst du dazu nochmal zwei, drei Worte sagen? Was ist Liebe für dich?
Liebe ist für mich der unbedingte Wille und die Bereitschaft, dem oder derjenigen, die ich liebe, dabei zu unterstützen, zu wachsen als Mensch. Also ich habe ja mit meiner neuen Rolle, nachdem ich die Verantwortung der Führung des Unternehmens an die Mitarbeiter übergeben habe, wurde ich ja durch die Mitarbeiter beauftragt, meine neue Rolle zu beschreiben. Daraus ist das Desiderata entstanden. Und dieses Desiderata hat ja einen Dreiklang. Das Motiv ist Liebe, das Ziel ist Weisheit und Demut ist der Weg. Also das Liebe als Motiv ist die bedingungslose Absicht, einem Menschen, der mir gegenüber sitzt oder steht, dabei zu helfen, sich als Mensch zu entwickeln und zu wachsen. Das ist für mich die Liebe. Und was erfordert, wodurch erfährt Liebe ihren Ausdruck? Durch Aufmerksamkeit. Durch Aufmerksamkeit. Wir können das übertragen an den Menschen, der seine Rosen liebt im Garten, die jetzt so schön blühen. Sie oder er wird diesen Rosen sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt haben, damit sie so schön blühen. Und Aufmerksamkeit ist für mich der höchste Ausdruck von Liebe, die ich einem Menschen gegenüber zeigen kann. Ich schenke dem, was ich liebe, meine Aufmerksamkeit. Und Liebe erfährt durch Aufmerksamkeit für mich seinen Ausdruck, mit dem Motiv, dass aus dieser Aufmerksamkeit heraus die Menschen den Raum bekommen, den sie brauchen, um als Mensch zu wachsen, zur besten Version ihres Selbst zu werden.
Okay, ja, vielen Dank. Danke auch für die Frage. Lisa hat gerade noch mal reingeschrieben. Also bei Handmeldung kann sie euch freischalten, sodass ihr dann das Mikrofon auch anstellen könnt. Zuletzt hat das auch mal ganz gut funktioniert. Ja, also gerne Sonst, wie gesagt, Marianne, kannst du gerne auch deine Frage in den Chat stellen. Ja, wir schauen mal. Ja. Ich lese kurz vor. Es ist nicht im eigentlichen Sinn eine Frage, sondern eine Erfahrung, die ich als Mutter und Unternehmerin machen durfte. Zur Verantwortung und zur Ermächtigung gehört meines Erachtens das Vertrauen, dass ich mich an jemanden wenden kann, wenn ich alles versucht habe und nicht weiterkomme. Dabei erinnere ich mich an das Einschulungsgespräch mit unserer Tochter an der katholischen St. Ansgar-Schule in Hamburg, damals noch nicht jesuitisch geführt. Und der Direktor hat unserer Tochter gesagt: Wir nehmen dich nicht an die Hand, doch du kannst sicher sein, dass wir da sind, wenn du uns brauchst. Was sind deine Gedanken noch dazu?
Ich finde das großartig. Also wir haben ja heute Nachmittag auch kurz darüber gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass ich mich bedingungslos mit dem, was mich beschäftigt, öffne. Also wir haben über die Regel des Heiligen Benedikt heute Nachmittag gesprochen, dass es dort viele Passagen gibt, in der genau das verlangt wird, ja, seine Gedanken, vielleicht auch negativen Gedanken, Dämonen, wie die Wüstenväter das nennen, zu offenbaren. Und wir haben das dadurch ermöglicht, bei uns zum Beispiel in der Familie, dass wir gesagt haben, wir sind nicht verantwortlich für unsere Gedanken, sondern nur dafür, wie wir damit umgehen. Das heißt, Gedanken entstehen in uns. Und aus diesem Grund, aus diesem Bewusstsein heraus, dass Gedanken in uns entstehen, brauche ich mich für die Gedanken, die in mir entstehen, so haben wir heute Nachmittag darüber uns ausgetauscht, auch zum Beispiel nicht zu schämen. Aus diesem Bewusstsein heraus. Und dann kann ich mich mit all den Gedanken, auch mit Blick auf das Thema Verantwortung, Angst, Sorgen, Nöte, kann ich mich dann an den Menschen wenden und alles aussprechen und ansprechen. Und daraus entsteht dann der Raum für die Entwicklung. Und das ist großartig, wenn dann so ein Schulleiter das sagt, darf dann wahrscheinlich wachsen. Nur weil mir jemand sagt, du kannst dich an mich wenden, heißt das noch lange nicht, dass ich das tue, sondern das ist ein Prozess vieler kleiner Schritte, der dann dazu führt, dass Menschen sich an mich wenden. Bei uns zu Hause hat es tatsächlich dieses Bewusstsein, dass wir nicht verantwortlich sind für unsere Gedanken, nur dafür, wie wir mit ihnen umgehen, zu ganz tollen Situationen geführt, dass sich die Kinder mit den skurrilsten Gedanken an uns wenden. Und das ist ganz großartig, dass sie eben, egal welche Gedanken da sind, eben sich nicht für etwas schämen, sondern sie sprechen einfach Gedanken an, weil sie wissen, dass sie nicht verantwortlich sind für die Gedanken, sondern nur dafür, wie sie mit diesen Gedanken umgehen. Und das ist wieder mein Anteil. Sie haben ihren Anteil daran erkannt, wie die Gedanken, die vielleicht mal schön sind oder mal nicht so schön sind, ja, einfach keine unbewusste Kraft und Energie in mir entwickeln, sondern ich sie einfach fließen lassen kann. Und ich glaube, dieses Bild von diesem Schuldirektor, das ist eigentlich ganz schön. Das ist diese Einladung, hey, ja, sprich über das, worüber du denkst. Du brauchst dort keine Barrieren zu finden oder zu sehen. Wir nutzen das, was du mit uns teilst, um zu wachsen.
Ja, ich finde auch den Gedanken, den du vorhin eingebracht hast, der Aufmerksamkeit sehr schön, die wir den Menschen ja auch schenken, die uns auch dabei helfen kann, Menschen zu stärken. Und erinnere mich auch an eine Aussage, dass es im Grunde ja nur einen Menschen braucht, der dir wirklich zeigt, dass er oder sie an dich glaubt. Ja. Und wenn wir wissen niemals, wir können nicht darüber verfügen, wann wir diesen Menschen begegnen, ja. Aber wenn wir die Bereitschaft haben, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, auf der Suche nach Menschen, denen wir etwas schenken können, was ihnen dabei hilft, selber an sich zu glauben, als die Voraussetzung dann auch dafür zu lernen, in die Verantwortung zu gehen. Denn ich erinnere mich auch gut an Gespräche, die wir hatten, ja, dass wir nicht darüber verfügen können, in welche Familie zum Beispiel wir hineingeboren sind, ja. Aber wir können eben darüber verfügen, wie wir, ja, mit dem umgehen, was uns begegnet, auch wenn wir nicht wissen, was das ist.
Und jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Gedanken dazu. Wir sind nicht festgelegt auf unsere Vergangenheit. Unser Anteil, unsere Verantwortung ist, sich eben nicht auf unsere Vergangenheit festlegen zu lassen, sondern jeden Tag als Möglichkeit zu verstehen, einen Neuanfang zu machen. Und daraus entwickelt sich ein ganz wunderbarer Gedanke. Nämlich jeder und jede von uns können für einen anderen Menschen dieser Mensch sein, der daran glaubt. Jeder von uns. Das nennt sich Neuroplastizität. Ja, wir sind nicht festgelegt auf unsere Vergangenheit. Und selbst wenn es bei uns in der Vergangenheit nicht geklappt hat, kann ich in einem hellen Moment, in dem ich nicht unterhalb meiner Bewusstseinsebene unterwegs bin, sondern Bewusstheit schaffen. Wir haben es vorhin gesagt. Für mich die Entscheidung treffen, ich mache es anders.
Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ja, noch eine Einladung. Ich schaue mal. Und in Zumutung steckt Mut, sehe ich.
Ja, genau so.
Mut zu mir zu stehen. Ja, sehr schön. Gut, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Also die Einladung an die Runde, falls sich jetzt im Gespräch vielleicht noch Fragen ergeben haben, die ihr gerne, wo ihr nach einer Antwort sucht, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, da auch mit uns näher ins Gespräch zu kommen, euch bei uns zu melden. Wir werden auch in Zukunft weiterhin regelmäßig solche Formate anbieten, damit überhaupt ein Dialog auch stattfinden kann, damit wir gemeinsam ja an mehr Verantwortung auch arbeiten. Und der Weg dahin führt über unseren Newsletter, zu dem wir einladen, wenn wir das erwähnen dürfen in dieser Runde, ja, den zu abonnieren, den weiterzuempfehlen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir eben verschiedene Formate auch anbieten. Und da ist ein Format, was wir jetzt seit diesem Jahr starten, das nennt sich das Sprachcurriculum, weil wir gerade das Thema Sprache in Verbindung mit Haltung und Verantwortung, deswegen haben wir das heute auch als Thema so gewählt, sehr eng miteinander verbunden sehen und diese Themen eben im Rahmen des Sprachcurriculums auch weiter bewegen. Der Zugang dahin führt dann eben über verschiedene Formate, die wir anbieten, die ihr über die Upsize-Boom-Wegbegleiter-Homepage sehen könnt. Und dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, da mit uns näher ins Gespräch zu gehen. Und ja, wer mag, schließen wir einfach nochmal mit einem ganz kurzen Moment Stille ab, ja, und dann lösen wir uns voneinander und wünschen uns gegenseitig einen schönen Abend.